Audacity ist die einzige Software auf meinem Mac, die es schafft, wenn ich AirPods drin habe, den Ton über die System-Lautsprecher auszugeben und irgendwie nicht mitzukriegen, dass die AirPods existieren. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene die die Audiotreiber ansprechen, aber anscheinend ist das möglich und nur Audacity kann das.
An Audacity finde ich ja, dass das von der Übersetzung her eigentlich zu jeder Haltung, die man zu dieser Software hat, passt. Es ist entweder Mut, Kühnheit oder halt auch Dreistheit, Wack, Unverfrorenheit.
Oh, das ist ja schön.
Hi Florian.
Hallo.
Hi Kilian.
Hey Henrik.
Hallo Akronymisierbar-Zuhörer. Das ist Folge 22. Oder 022. Akronymisierbar. Diesmal mit einem weiteren Gast, nämlich Florian Gilcher. Herzlich willkommen bei unserem kleinen, gemütlichen, hausgemachten Podcast. Und du hast, sehr passend zu unserem Format bereits Rants über Messenger im Petto.
Und, ich find's großartig.
Den habe ich nicht in Petto, den müsste ich zusammenstricken. Aber.
Wollen wir mal kurz die Waschmaschine rausmachen? Ups.
Ah, oh, da muss ich mich schwer zurückhalten.
Bei Signal?
Ach nee, es ist doch schön, beide Seiten zu beleuchten. Wenn du meinst, der Post ist doof, dann reden wir auch darüber.
Nee, ich finde einfach alle Messenger scheiße.
Ja, das sowieso. Also die Meinung können wir gerne, das haben wir gleich auch schon öfter angefangen.
Also ich könnte ein bisschen über Riot warnten und warum Matrix...
Was? Warum? Das ist doch die beste Alternative, meiner Meinung nach.
Aber nee, kein Mensch verwendet
Ich bin voll dafür.
Wir können mal kurz den High-Level-Rant über Messenger machen. Yes. Warum XMPP yes. kaputt
ich ist. Ich versuche das schon länger zu machen und Hendrik blockt immer.
Was mache ich?
Du sagst aber auch schon wieder über Messenger.
Irgendwann wiederholen wir uns auch ein bisschen sehr, aber über Riot haben wir noch nie gerantet.
Ja, nee, also eigentlich möchte ich nicht über Riot, sondern über Matrix warten.
Ich gebe mir gerne mehr Rants in meiner Twitter-Timeline.
Ja,
meine Filterbubble ist eine Rant-Bubble.
Rant-Bubble. Titelvorschlag 1.
Wollte ich nicht einfach einen Podcast machen, in dem nur gewartet werden darf?
Ja.
Ich hatte mal eine Weile in Softwareprojekten die Regel, man durfte über alles warten, wenn man bereit war, den Fix vorzuschlagen und zu implementieren.
Auch zu implementieren?
Ja, oder zumindest dabei, also zumindest die Verantwortung dafür zu übernehmen, okay, dass er implementiert wird. Also
suddenly we have 15 competing standards.
Und wenn das jeder macht, dann haben wir morgen 20 neue Chat-Protokolle. Ist doch wunderbar.
Wir haben bereits 20 Chat-Protokolle.
Ja, morgen 20 neue.
Dann haben wir übermorgen 40.
Das ist eine exponentielle Steigerung, die wir in Chat-Protokollen haben.
Aber ist ja kein Problem, man kann die alle bridgen.
Das ist so die Lösung für alles.
Ich muss das einfach mal sagen. Dann ist es raus.
Ja, also warte mal. Matrix ist ja eigentlich hauptsächlich dafür da, dass man irgendwie zwischen unterschiedlichen Formaten bridgt.
Nein. Was? Nein. Die Matrix-Leute sind bloß dabei, alles bei sich mit reinzubischen, weil sonst niemand Matrix nutzen würde.
Ach so. Worauf basiert denn Matrix direkt jetzt eigentlich?
Das ist ein selbstgeschriebenes Protokoll. Das ist quasi wie Java von der Idee her, dass du solche Standards hin und her schickst, bloß dass die bis zum Ende durch... also die Idee ist, dass die fertig ein Format ohne zigtausend XCPs. Und du hast dieses eine fertige Format, das implementiert jeder und dann schickst du diese Standards hin und her und es sind alle Daten drin. Also von der Grundidee gibt es sich nicht groß zu Java. Bloß dass, glaube ich, JSON-Blöcke sind statt XML.
Genau. Da fängt auch schon mal ein Problem an. Das implementiert dann jeder, macht niemand. Das hat bei XMPP schon vorzüglich funktioniert.
Man und kann doch wohl noch träumen.
Ja. Nein. Ich war großer Fan von XMPP, bis ich dann irgendwann weg bin, weil ich konnte nie mit irgendjemandem über OTR oder sonst was kommunizieren, weil die haben wieder irgendeine andere Version von BitPurple verwendet oder waren auf abstrusen Betriebssystemen wie iOS unterwegs oder so.
Der Overlap von implementierten XCPs war einfach nicht hinreichend.
Genau. Das ist wie so ein riesiges Venn-Diagramm und niemand ist in der Mitte. Niemand.
Genau, und dann hat man immer mal geguckt, wo gibt's denn irgendwie schöne Clients für Leute, die jetzt einfach mal so einen Client verwenden wollen. Adium unter OS X ist ja ungepflegt und meine liebste Commit-Message in Adium ist, you can't even throw a stone without finding a memory leak here.
Aber also, man muss es wieder nutzen, weil Apple hat XMPP-Support aus Messages
rausgepatcht. Es hätte vielleicht auch wieder irgendjemand mal einfach einen Client schreiben können oder sonst was. Auf der anderen Seite gibt's eine ganze Menge angefangene XMPP-Clients mit so super guten Features wie, wir machen keine Bilder, wir machen viele, viele Sachen nicht, weil wir sind hypersecure. Und das sehe ich halt bei Matrix auch einfach kommen, wenn die nicht mal auf die Kette kriegen, einfach mal zu sagen, wir möchten mal hier anfangen, Clients zu implementieren. Und ich sehe, dass das Matrix-Projekt selbst machen muss. Und das fängt daran an, dass sie zum Beispiel völlig dokumentiert haben, wie eigentlich die Moderationsfeatures sind. Ich habe ja vor kurzem Chats evaluieren müssen, weil das WAS-Projekt sich über Chats gestritten hat und wir sind am Ende bei Discord gelandet. Warum? Weil Discord wenigstens dokumentiert, wie Moderation bei ihnen funktioniert. Das stimmt. Wir machen nun mal Moderation. Matrix macht das nicht. Matrix schreibt irgendwo in Blogposts, es wäre total toll, wenn sich da irgendjemand mal drum kümmern würde. Aber es macht halt niemand. Ja. Man findet irgendwo in der API irgendwo Hinweise drauf, dass es irgendwie was gibt. Und das war's halt. Und deswegen sehe ich einfach von technischen Qualitäten von Matrix mal abgesehen, einfach nicht, dass dieses Ding momentan irgendwie zukriegt.
Ja,
außer in ganz bestimmten Untergruppierungen. Und diese Untergruppierungen sind noch nicht mal irgendwie eine Tech-Bubble, sondern die Matrix-Bubble.
Es ist ein Nischenprodukt aktuell, das stimmt schon.
Es tut mir im Herzen weh. Als ich gesehen habe, es will irgendjemand nochmal XMPP in ordentlich machen, habe ich mich sehr gefreut, weil ich wirklich XMPP von der Idee her und auch teilweise von der Funktionsweise her gut finde. Aber man hat einfach über die Jahre gesehen, wie man sich da kaputt gemacht hat. Und wenn man dann wieder sieht, irgendwie große deutsche XMPP-Server, die eigentlich nicht mehr machen als User-Beleidigung, können wir deinen User löschen? Nachdem sie mal wieder einen Tag ausgefallen sind. So von wegen, du solltest eh einen anderen verwenden, weil wir sind ja federated. Und so, ja, ich verwende ihn jetzt aber auch hin. Und ich hätte gerne einen Tag lang gechattet. Und
okay, verstehe.
Da sehe ich halt irgendwie ganz große Probleme. Und viele Leute, die viel rumnerden und auch gar nicht inkompetent rumnerden, aber sich leider nicht darum kümmern, wie sie diese Software am Ende auch richtig in die Hände von Usern bringen. Und ich denke, das ist mal wichtig, weil wir brauchen, also keine Frage, wir brauchen das dringend.
Aber ein fundamentaler Unterschied zwischen Discord und Matrix ist, wie ich das verstanden habe, Matrix ist, wir definieren mal ein Protokoll und machen eine Referenzimplementierung und wir bitten euch darum, auch Implementierungen davon zu machen und ein paar Leute machen es und dann bist du an der Stelle, wo du bei XMPP bist. Mhm. Ich habe jetzt hier ein Protokoll und 35 Leute implementieren 36 Subsets des Protokolls.
Das ist halt der große Achillesferse von XMPP.
Und
das halt,
Discord das ist ein Ding.
Das ist auch zentralisiert. Das ist
ein Discord Betreiber. Ist quasi, ich meine, ich habe Discord selber noch nie angeguckt, aber Discord ist quasi
es ist wie Slack, nur anders.
Wie Slack, nur anders. Und dementsprechend gibt's da kein Wildwuchs, sondern was das kann, das können alle überall, weil es gibt nur das eine Teil. Richtig?
Ja, das stimmt so. Discord ist ein Service, so wie Slack oder sonst was.
Genau. Das hat einen relativ sauber implementierten Client, es war auch eine Electron-App, aber es funktioniert echt gut. Es ist zentralisiert. Kommt aus der Gaming-Szene im Sinne von, das ist, glaube ich, so ein Teamspeak-Ersatz, der sich da entwickelt hat.
Ach so.
Also mein bevorzugtes Feature an Discord ist, dass man einstellen kann, was man gerade spielt. In dem Rust-Discord zu absurden Dingen
spielt. Ich spiele Cargo.
Man nicht spielt die ganze Zeit System D. Und das ist der beste Troll.
Okay.
Also.
Oh Mann. Weißt du, Gaming-Szene.com hat halt auch fantastische Moderation-Features. Da brauchst du die halt.
Ja, genau. Und die sind uns halt wichtig. Deswegen ist zum Beispiel auch Slack rausgeflogen, weil Slack hat richtig, richtig schlechte Moderation-Features. Die sind nämlich überhaupt nicht da. Und deswegen finde ich es unverantwortlich, dass Open-Source-Projekte in großem Stile Slack einsetzen.
Mhm. Slack ist dafür gedacht, dass du es in deiner Firma einsetzt und da schmeißt du die Leute nicht raus, es sei denn, du schmeißt aus der Firma raus.
Die Moderation von Slack ist HR. Du kriegst eine Abmahnung.
Das ist auch schön.
Ja, und insofern ist es aus der Sicht von Slack auch völlig normal, dass sie das nicht implementieren. Mhm. Genauso hat Slack einfach auch ein Privatsphärenproblem, nämlich in dem Moment, in dem du dich beim Slack anmeldest, ist deine E-Mail-Adresse dort öffentlich. Das macht in der Firma total Sinn.
Ja.
Deswegen ist Slack meiner Meinung nach da vom Ziel völlig inkompatibel, weil die einfach nicht für öffentliche Communities gebaut sind. Und es war ja früher auch so, dass man irgendwelche Bounce-Server brauchte, die einem eine automatische Invitation über die API gemacht haben und sonst was, damit man da überhaupt sowas wie öffentliche Registrierung hinbekommen konnte. Also da ist für mich der Punkt gekommen, wo ich auch wirklich sagen muss, ihr verwendet da ein Tool, das für diesen Einsatzzweck nicht gedacht ist. Discord ist für diesen Einsatzzweck gedacht und wir haben da ganze Menge Sachen durchprobiert. Gitter ist kaputt.
Das stimmt.
Gitter ist kaputt auf der Ebene, wo verschiedene Leute bei uns das Problem haben, dass sie den Channel nicht wechseln können im Interface, ohne die Seite einmal neu zu laden. Oh Gott. IRC Cloud, wo so viele Leute drüber reden, setze ich bei mir in der Firma ein, hat momentan seit Wochen Bugs, die dazu führen, dass neue Nachrichten nicht angezeigt werden, bis man den Client reloadet.
Okay, das habe ich sehr lange, sehr aktiv benutzt, war eigentlich immer recht glücklich, aber klar, solche Bugs machen das natürlich total kaputt für den Use Case.
Genau, und insofern, es gab da eine große Diskussion darum, dass wir zu Discord gegangen sind und leider ist eine der ganz traurigen Sachen, die wir rausgefunden haben, allein die Ebene, es funktioniert und es hat Moderationsfeatures, erfüllt so gut wie gar nichts.
Das ist traurig.
Man muss dazu natürlich auch sagen, das WAS-Projekt, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die noch im IRC sind und das bleiben. Es gibt welche, die verwenden andere. Also es ist den Arbeitsgruppen freigestellt. Es haben nur viele am Ende gesagt, oh mein Gott, das tue ich mir nicht an. Ich verwende Discord, das tut wenigstens. Und das ist ein ganz trauriger Zustand. Und insofern sehe ich da auch richtig viel Gelegenheit. Also wenn mal jemand hingeht und sagt, wir nehmen jetzt zum Beispiel Matrix und wir bauen ein ordentliches Client-Set, das ordentlich modern ist, meinetwegen auch nativ und nicht eine Electron-App, weil viele Leute ja keine Electron-Apps haben wollen, auf iOS, Android, Mac, Windows, bitte auch Windows und Linux, zack. Ich glaube, da ist richtig viel zu holen.
Ja, aber
und meinetwegen für Windows, Linux auch gerne mit GTK. Also man kann GTK ja unter Windows verwenden und sieht nicht total schlimm aus.
Ich musste ja immerhin nicht 5 Clients schreiben, sondern nur 3.
Ja, den Mac, den GTK.
Unter Umständen solltest du halt mit libmatrix anfangen, die dann sich einfach alle scheren und ein natives Interface oben drüber und vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen. Also da sehe ich zum Beispiel immer das Problem mit Federation. Also die Leute fangen halt mit Federation an.
Und das ist halt wichtig. Wenn man das nicht direkt von Anfang an macht, dann geht's halt im Nachhinein schlecht drüber zu bügeln.
Das gebe ich ja durchaus zu. Aber das Problem ist, momentan könnte man, glaube ich, richtig viel holen, indem man einfach mal sagt, wir lassen das Federation-Feature sein und sorgen erstmal dafür, dass es einen ordentlichen
Open-Source-Client
gibt, der nicht im Betrieb unsicher ist. Und
die meisten Matrix-Nutzer nutzen ja den Matrix-Org-Home-Server.
Genau.
Und sind somit recht zentralisiert unterwegs. Aber ich finde auch die Client-Situation, die kommt halt langsam. Die ist noch nicht da. Riot ist ein schlechter Scherz. Es funktioniert. Es ist das Einzige, was halt wirklich alle Features kann, aber es ist mies. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Clients, die aktuell noch ein paar Subsets nur können von den Features, die Matrix unterstützt. Aber sie existieren langsam. Es gibt jetzt einen tollen neuen macOS-Client. Seaglass heißt der. Den probiere ich immer wieder aus. Der passiert in letzter Zeit recht viel. Es gibt noch einen, der heißt Neko. Ich glaube, das ist sogar eine GTK-App. Da passieren Dinge. Und ich hoffe auch, dass sie irgendwann toll werden.
Aber wie wird zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Leute, die dieses Ding implementieren, das auch für die nächsten 20 Jahre pflegen? Also das war ja das große Problem von Adium. Im Prinzip ist Adium hat viele Probleme. Adium hat das ganze Theming und so weiter, hätte man alles einfach besser lassen können und so weiter. Aber das war halt die Zeit, wo man gedacht hat, HTML, dann sind Interfaces fertig. Also im Prinzip ist Adium ja eine Electron-App, außer dass sie sich Electron selbst gebaut haben.
Das trifft ganz gut, ja, stimmt.
Mit allen Vor- und Nachteilen und vor allem damit, das ist egal. Aber irgendwann ist den Leuten einfach die Luft ausgegangen. Also wie sorgen wir dafür? So Messenger wie zum Beispiel Signal sorgen dafür, hey, wir haben hier eine Foundation, wir haben mal ein bisschen Geld, wir können da einfach Leute einstellen und dafür Geld, also wo
was
ist der
Fundraiser? Was macht Signal mit dem Geld?
Das
fällt dabei rum.
Also,
da kommt man nicht mehr raus bei denen.
Die betreiben das Backend damit.
Die müssen es betreiben und die müssen auch, also das mal dahingestellt und die haben sich wenigstens darum gekümmert, dieses Problem zu lösen. Bei Matrix sehe ich das noch nicht.
Wo wer steckt denn hinter Matrix? Also bei Discord ist das eine kommerzielle Firma, soweit ich das verstehe?
Bei Discord steckt eine kommerzielle Firma dahinter.
Bei Matrix sind es Enthusiasten oder?
Also Discord muss man, haben relativ offen auf ihrer Webseite stehen, können wir später mal verlinken, womit sie eigentlich ihr Geld machen. Mhm. Das machen sie im Prinzip, indem sie genau dieses Feature nutzen, was spielst du gerade und so weiter und so fort. Mhm. Und diese Metriken verkaufen sie an Spielefirmen.
So.
Also, da gehen sie offen mit um. Kann man für gut halten oder nicht. Ich hoffe, dass System D dann einfach demnächst von EA gekauft wird. Das würde einfach super gut passen.
Wer spielt denn die ganze Zeit dieses System D? Das muss ja krass sein.
Das wäre mal die Acquisition des Jahrhunderts.
EA Dice baut System D.
Du hast nicht auch das Problem, dass es immer noch dieses Spiel Rust gibt, wo Leute dann in dem Reddit die ganze Zeit immer nach diesem Spiel fragen. Ich glaube, das müsstest du einfach mal dort eintragen. Dann.
Ja, genau. Ja. Also.
Nee, nur mal kurz aufzuklären, ich habe gerade mal nachgeschaut, Matrix.org, die wollen ein Non-Profit werden, sind es aktuell noch nicht und lassen sich finanzieren durch die Community selber. Über Patreon, LiberalPay, diverse Bitcoin-Spenden und so weiter.
Finde ich ein ganz schwieriges Programm, weil damit kriegst du nur mittelmäßig wenig Geld zusammen. Und
nee, die lassen sich ja jetzt auch noch mit durch die französische Regierung finanzieren.
Ja, das finde ich gut.
Das ist sehr cool, dass also die da was aufbauen von.
Wie gesagt, ich will den Effort gar nicht kleinreden. Ich habe nur an vielen Stellen, ich denke, sie haben ganz, ganz wichtige Punkte noch nicht besetzt. Und das ist einfach, in Chat-Systemen gibt es Abuse, in föderierten Chat-Systemen ist Abuse noch nicht gelöst. Möchte ich auch einfach mal ganz direkt so sagen. Moderation in föderierten Systemen ist nicht gelöst. Das
ist auch
nicht
ein gelöst. Schwieriges Problem, aber ja, absolut, ist nicht gelöst.
Ist ein schwieriges Problem. Und es fehlen die Leute, die sich darüber auch einfach Gedanken machen. Ich finde es gut, dass es den Effort gibt. Ich habe nur irgendwie so meine Probleme mit und ich hätte einfach gerne einen funktionierenden, guten FOS-Chat und ob der föderiert ist, ist mir momentan egal. Also einfach, weil die alle so schlecht sind.
Nee, das stimmt schon, das ist echt traurig. Es gibt echt kein gutes Protokoll und vor allem keine guten Clients, um irgendwas zu machen.
Und selbst die kommerziellen sind schlecht. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich noch nie einen Chat implementiert, aber ich weiß nicht, was zwischen wir bauen das schnell als kleinen Exempel und wir bauen das als End-User-Produkt so schief gehen kann, dass das an so vielen Stellen so kaputt ist.
Habt ihr beim Evaluieren von diversen Protokollen auch mal Zulip ausprobiert? Bin ich jetzt vor kurzem drüber gestolpert, das sah recht witzig aus.
Zulip, ja, Zulip hat genau dasselbe Problem. Zulip hat basiert ja auf einem Uralt-Protokoll.
Das weiß ich gar nicht, was die machen.
Aus irgendeiner Uni.
Z-U-L-I-P schreibt sich das Ganze übrigens.
Ich finde Zulip cool, weil Zulip genau, zulipchat.com. Weil zulipchat so ein bisschen anders denkt. Ich setze Zulip auch an verschiedenen Stellen privat ein, aber auch cool. Genau an dieser Stelle, Moderation ist stimmt, überhaupt nicht angedacht, ja, okay. Gedacht und wird von dem Unterprotokoll auch schlecht erforscht. Vielleicht mal kurz zur Klärung, was Zulip als Möglichkeit bietet. Man kann in Zulip in jedem, in sogenannten Streams immer gleich noch Topics eröffnen. Mhm. Also man kann sagen, ich möchte jetzt über dieses GitHub-Issue reden und dann können Leute direkt darauf reagieren. Also es ist eigentlich immer threaded.
Wie Slack's Thread, bloß das alles in Threads passiert.
Genau. Und das ist schön, ja. Das ist wirklich schön. Das eignet sich vom User-Interface auch richtig gut für Langnachrichten. Deswegen mag ich es sehr gerne.
Wie es heißt, das ist alles Slack Thread-basiert. Bei Slack kann ich aus jeder Nachricht einen Thread starten.
Ja, nee, aber es gibt per Default nur Threads. Du hast keine Nachrichten, die global in dem Channel hängt, sondern alles hängt in irgendeinem Thread. Du kannst natürlich dann auch einen Main-Thread haben, wenn du möchtest, aber das heißt, du hast alles
Channel betrete basiert. Und sage Hi, dann ist das bereits ein Thread.
Oder? Du schreibst nicht Hi, du startest ein Thread mit deinem Thema.
Ach so, okay, dann ist also mehr ein bisschen forummäßig quasi.
Genau, also du kannst natürlich auch hingehen, du kannst einen Ongoing-Thread haben, zum Beispiel in deinem General-Channel, der heißt Hello. Den gibt's auch häufig. Und dann kannst du halt an den Hello, in das Hello-Topic natürlich immer deine Vorstellung dranhängen und so weiter und so fort. Ich finde es vom Interface sehr angenehm, weil es auch wirklich das Konzept Chat neu denkt. Mhm. Wie gesagt, Moderation ist so gut wie unmöglich. Du kannst also keine öffentliche Instanz betreiben.
Aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, jetzt haben wir die ganze Zeit nur über Features geredet, ne? Wir gehen jetzt davon aus, dass die grundlegenden technischen Sachen bei den Dingern dann immer gelöst sind, oder? Viele basieren einfach wahrscheinlich unten drunter trotzdem noch auf XMPP, bloß das ist irgendwie anders nach oben.
Die meisten klassischen proprietären Chatlösungen haben ja mit XMPP angefangen. Das Facebook-Chat, Google-Chat, WhatsApp, das ist ja alles anfangs mal XMPP gewesen, bis sie dann irgendwann merkten, wir migrieren weg, weil wir kommen mit XMPP nicht mehr klar.
Für die Leute in Enterprise-Umgebung empfehle ich Cisco XMPP.
Was ist das für ein esoterischer?
Cisco Jabber heißt das dann.
Oder? Cisco Jabber, ja.
Aber das ist doch schon noch Jabber, oder?
Das ist ein Jabber mit einem Cisco Client und so bedient sich so.
Ah, okay, also gar nicht.
Aber funktioniert. Kann halt kein OTR. Insofern kann man sich über den schlechten OTR Support nicht beschweren. Also immerhin kriegt man keinen Schrott. Aber es ist halt unverschlüsselt. Ja. Bei XMPP ist auch so ein bisschen, wenn man über OTR redet, die haben halt immer die Einführung. Und das würde ich gerne wissen, wie Matrix das lösen möchte. Was machen sie, also wie bringen sie dieses Protokoll weiter irgendwann? Bei Jabber hat man es ja mit Omemo gesehen. Das ist ja
da gab es irgendwann was, aber das hat irgendjemand, der Daniel Kulsch, selber gemacht, weil er der Einzige war, der gemeint hat, wir brauchen das jetzt, ich power das jetzt durch alleine. Genau. Aber so richtig durchgesetzt hat sie es nicht.
Manche Clients können es.
Genau, was dann halt eben zu dem Problem führt.
Hauptsächlich die er selbst gepatcht hat.
Ja, und das führt dann zu dem Problem, dass halt ich verwende Jabba keine Aussage mehr ist, sondern ich verwende Jabba mit folgendem Client und dann brauchst du noch folgenden Client und dann funktioniert es halt irgendwie und so. Und
ich habe neulich mal wieder Psy ausgegraben und konnte niemanden anschreiben, weil Psy keine Omemo konnte.
Mein Opa hat mich per Jabba angeschrieben. Ach nee, ich meine WhatsApp, aber ist ja auch bloß ein proprietärer Jabba-Standard, den wieder kein anderer hat. Nee, Jabba ist halt schwierig. Das stimmt schon. Es gibt halt einen guten Jabba-Client und das war's. Und das Conversations für Android.
Ich habe vor kurzem einen ganz interessanten Blogpost gelesen, der mir auf diese Situation irgendwie ein bisschen passte. Das hat der Autor, seinen Namen habe ich vergessen, von wie hieß dieser Compositor? Compets, genau. Ah, okay. Das Ding mit dem Würfel. Der hat einen Artikel darüber geschrieben, warum er Compets nicht auf Wayland portieren wird. Und zwar mit der Begründung, dass grundsätzlich alles, was, also dass Compets natürlich vieles kann und die meisten Leute denken, Compets ist das Ding mit dem Würfel. Aber an sich ist es erstmal ein generischer Compositor und er hat gesagt, diesen Würfel zu portieren auf Wayland, da nehmt ihr euch einen Compositor, baut einen Würfel rein, das ist nicht schwer. Und sagte, er möchte nicht, dass es einen weiteren Compositor für Wayland gibt, weil es gibt schon genügend. Es gibt halt Weston und es gibt noch ein, zwei andere. Und das Problem, das er sieht, ist, dass alle Leute immer ihren eigenen Compositor schreiben möchten und er eigentlich sieht, dass die Leute eigentlich bei bestehenden weiter mitarbeiten sollten. Und er hat diesen schönen Satz fallen lassen. Das Problem an der Open Source Community ist, sie erfinden nicht nur das Rad neu, sondern das Auto da dran gleich noch mit. Und das ist so das Gefühl, das ich bei XMPP halt habe. Also viele Leute haben gedacht, ich schreibe jetzt mal endlich den XMPP-Client, den ich haben wollte, statt dass ich irgendwie Gruppen gefunden habe. Das Problem haben wir übrigens in der Rust-Community an verschiedenen Stellen auch. Deswegen haben wir so viele Web-Frameworks und alles sind Mist. Dass sich nicht mal Gruppen finden und sagen, wir wollen jetzt einfach mal den super Satz Matrix-Clients schreiben.
Aber das ist
koste es, was es wolle. Also unter anderem auch, das ist kein Fun-Projekt. Also wenn ich das ernst nehme, dann ist es kein Fun-Projekt.
Das ist aber eine grundlegende Kritik, die seit Jahren an jeder Linux-Distro geübt wird.
Natürlich.
Warum macht ihr, ist ja schön, dass ihr eine neue Linux-Distro gemacht habt. Warum helft ihr nicht den anderen Linux-Distros aus? Die werden auch bloß von drei Leuten entwickelt. Helft denen doch mal aus. Die haben grundlegende Probleme, wo sie Hilfe brauchen.
Ich finde es ja gut, dass Leute das zum Spaß machen. Also die Gelegenheit, dass man einfach mal sagen kann, ich baue mir mal meine Linux-Distro selbst, ist natürlich was ganz Mächtiges. Ja. Da ist immer die Frage, baue ich das, damit das andere Leute verwenden sollen? Dann muss ich da mit einem anderen Anspruch rangehen, als wenn ich sage, baue ich das mit einem Freundeskreis, damit wir irgendwie hier mal unser eigenes Linux gebaut haben. Ich habe mit Gentoo Stage 1 Linux angefangen. Völlig sinnfreies Ding, aber damit habe ich Linux gelernt von Basis auf. Aber
ja, gerade wenn es darum geht, gerade wenn es darum geht, Infrastruktur zu schaffen und ein gleichmäßig gut für alle Plattformen funktionierendes Chat-Protokoll oder Messaging-Protokoll und mit Clients und Backend ist eine Sache und Linux-Distros sind eine andere Sache. Also wenn wir sowas wie das Debian-Projekt, was seit Jahren an einem Projekt gemeinsam an einem Strang zieht und kontinuierlich Qualität liefert, nicht hätten, dann wäre auch, glaube ich, Linux nie so weit gewesen. Und das sowas wie das bräuchte man quasi dementsprechend für andere Infrastrukturprojekte auch.
Deswegen habe ich ja nach Finanzierung gefragt. Also das Problem, das ich sehe, ist, es rein motivationsabhängig zu machen. Ist ziemlich schwierig für viele Dinge. Aber in dem Moment, wo ich sagen kann, wir haben übrigens 50 Millionen auf der Bank, wie Signal, die dann einfach sagen...
50 Millionen.
50 Millionen waren das, die da
ja irgendwie nicht... Aber ja, irgendwie drüber, oder 50, ja.
Ja, genau.
Gut, da könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr Leute mit anstellen.
Genau, und da kann man auch einfach mal sagen, das machen die Leute einfach 9-to-5 und... Natürlich sollten die motiviert sein, aber die müssen nicht so motiviert sein, dass sie statt abends in die Kneipe gehen, zu Hause Single bauen. Nee, ja. Das ist einfach eine ganz andere Art von Motivation.
Das ist richtig.
Den Lebensunterhalt damit, also deswegen ist es mir so wichtig, dass Leute, die solche Projekte bauen, unter Umständen ihren Lebensunterhalt damit verdienen können. Und deswegen ist halt so, Matrix ist jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Warum ist diese Foundation noch nicht gegründet? Ja. Weil, da kommt der andere Punkt, Leute machen aus nicht aus Bock Buchhaltung.
Das könnte man vielleicht auch als As-a-Service anbieten.
Ja, ich meine, man könnte natürlich, das machen ja im Prinzip die Linux Foundation und die FSF und was weiß ich sonst, die sagen, oder die Apache, wir nehmen das bei uns rein und die Apache Foundation aber zum Beispiel darf keine Developer bezahlen davon. Das steht bei den Instituten. Die dürfen nur Infodrucker. Ja.
Krass.
Wir driften ab.
Wir waren gerade bei Signal, habt ihr diesen I don't trust Signal Blogpost gelesen?
Klar. Toller Post. Also ich mochte ihn, aber ich habe persönlich ein Problem, viele Probleme mit Signal. Aber der geht ja vor allem drauf ab, dass das Signal nicht über F-Droid verfügbar ist, signiert und nicht ohne Google Services. Mhm. Und das macht Signal halt nicht, aus Gründen, die keiner nachvollziehen kann. Signal kriegst du nur über den Google Play Store mit Google Crapware drin, oder Spyware. Du kriegst direkt das APK-Download überhaupt nicht verified ohne Updates.
Stand das so drin? Ich hatte das irgendwie verstanden, dass es das doch über F-Droid gibt.
Nee, eben nicht über F-Droid, das ist ja das Problem. Genau. Und das kann Moxie bzw. die Open Whisper System nicht gut begründen und das ist halt das, was der kritisiert an Signal. Und ich finde es absolut gerechtfertigt, das zu kritisieren, weil das geht eigentlich nicht für Software, die sich auf die Flaggen schreibt, ich will der sicherste Messenger überhaupt sein, nutz mich, wenn du Angst vor Nation Actors hast.
Sagen Sie das?
Das Signal wird doch an allen Ecken dafür empfohlen, von Edward Snowden, von Moxie, von allen möglichen Leuten.
Behaupten die das von sich selber? Weil, so wie ich das verstanden hatte, hatte Signal oder Moxie vor irgendeiner Zeit, kurz bevor sie, oder nachdem sie das Axolotl-Protokoll in WhatsApp mit eingebaut hatten, gesagt, so jetzt haben wir eine Baseline geschaffen, in WhatsApp ist unser Protokoll jetzt drin, jetzt können wir eigentlich aufhören, weil eigentlich wollten wir nicht hier das geilste Ding bauen, sondern vornehmlich einfach die Baseline ein bisschen anheben von Krypto.
Cool.
Und
das ist ja überhaupt kein Ziel.
Quasi also,
das ist ein Ziel.
Aber. Ist quasi als Referenzimplementierung gedacht gewesen und ja, so dass Leute jetzt sagen, nehmt das, wenn ihr irgendwie um euer Leben fürchtet, ist ein bisschen krass.
Das ist nicht das, was ich mitbekomme, aber vielleicht habe ich da ein gedrehtes Bild davon.
Also zumindest bei diesem Blogpost kann ich kritisieren, dass der so ein bisschen an der Verschwörungskiste zieht, weil der tatsächlich Moxie irgendwelche Unterstellungen macht, also dass er irgendwelche Hintergedanken dabei hat, dass er es nicht auf F-Droid tut oder so.
Also das ist auch mein Problem mit diesem Blogpost. Er zieht es im Prinzip direkt an diesem aber wenn ich Sorgen um die NSA habe, dann ist es unmoralisch, das zu machen, und er sagt auch irgendwo zwischendrin, dass Abstriche bei Security einfach nicht gehen, auch wenn es um Usability geht. Hm. Und auch da wieder habe ich ein bisschen die Sicht, das Problem ist, Security an der Stelle, viele Leute haben schlicht und einfach kein Problem damit, dass Geheimdienste unter Umständen mitlesen können, weil das für sie keine Gefahr ist, die sie sehen.
Das ist nochmal ein anderes Problem.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist auch eine Sicht, die ich völlig okay finde. Es gibt Leute, die können die begründen und viele Leute denken auch gar nicht in diesen Sphären, aber es gibt ja durchaus Fälle von Lebenspartner liest mit unter Umständen oder sonst was, das kann durchaus gefährlich werden, und da ist Signal natürlich eine bedeutende Verbesserung zu dem, was wir haben. Also Leute, die E-Mails ihrer Partner lesen, gibt's alle Nase lang.
Obwohl davor Signal jetzt nicht unbedingt gut schützt. Also du kannst es locken und auf dem Gerät verschlüsseln, aber...
Naja, Einbrüche in E-Mail-Konten und so weiter und so fort hat man schon von vielem gehört.
Ach so, na gut, okay.
Also da ist durchaus... Ja. Ich möchte noch dazu geben mit krimineller Energie. Ja. Und das hört man alle Nase lang, und das ist zum Beispiel ein Threat-Model, das mir in dieser Szene einfach viel zu selten mitgenommen wird.
Es geht immer bloß um die NSA quasi.
Genau, und das hatte ich so den Eindruck, er zieht es halt so über, aber ich muss hier gleich mit State Actor anfangen, und das macht mir so ein bisschen Sorgen bei den Sphären, in denen er denkt.
Ja, also ob man das für sich persönlich als Problem sieht oder nicht, ob da jetzt der State Actor ein Problem für mich darstellt oder nicht, das haben wir dahingestellt, aber die Tatsache, dass das halt Problem für Menschen sein kann, ist es dann gerechtfertigt, so eine Lösung zu empfehlen? für das, auf einer Seite, nee, das hebt halt nur das Level leicht.
Also ja, das glaube ich halt deswegen nicht. Machen. Also ich würde, deswegen frage ich mich, ob die wirklich empfehlen, wenn ihr Whistleblower seid und um euer Leben fürchtet, dann nehmt Signal. Das habe ich, glaube ich, so bei zumindest bei Snowden gar nicht rausgehört. Also die Aussage war, es gibt einen allgemeinen Lauschangriff und alle Nachrichten im Internet werden mitgelesen. Also wäre es gut, wenn jeder grundsätzlich überall verschlüsselt. Einfach damit da eine Baseline an Sicherheit geschaffen wird. Und ich habe auch Aussagen von Moxie rausgehört, dass sie quasi Mehrwert auf allgemeine Verfügbarkeit und Usability gelegt haben, einfach damit es mehr Leute benutzen, die sich keine Gedanken um Security machen, damit einfach eine Baseline da ist von verschlüsselter Kommunikation, selbst wenn es nicht wichtig ist, dass in dieser Situation verschlüsselt wird.
Ich finde das
jemand, der hingeht und sagt, ich habe wirklich Sachen, wo ich mich vor State Actern verstecken muss, sollte
solchen Leuten ist klein. Was
sollten die benutzen? Dann eventuell zu anderen Lösungen greifen und nicht unbedingt
Signal. Natürlich
hat Signal auf ihrer Webseite hier Trotzki und andere Leute als Beispiel aufgezogen. Das ist natürlich ein bisschen krass.
Ich höre als Empfehlung für solche Leute immer, nutzt Signal. Und Signal hat halt zentralisierte Server, die in den USA stehen, die jederzeit das Problem haben, wir könnten, dass jemand an der Tür klopft und sagt, wir hätten gerne
wieder alle Logs. Aber dann ist genau diese Sorte Kommunikation, die er in diesem Blogpost fährt, halt einfach problematisch, weil er sich nicht darauf, also er umreißt das Problem einfach nicht stark genug. Wenn er sagen würde, Signal ist eine Scheiß-App für solche Einsatzzwecke, wäre ich sofort dabei. Habe ich überhaupt kein Problem und alle diese Argumente sind super gültig. Das Problem ist nur, dass man immer wieder annimmt, es wird wenig Kommunikation betrieben, die direkt sagt, du bist in einem Land, in dem dich wahrscheinlich der Geheimdienst überwachen wird und festnehmen, dann hast du ein, wo sind die Blogposts, es gibt Blogposts, die sich darum kümmern, wie machst du das? Aber es gibt wenig Blogposts, die sagen, ich möchte eine halbwegs ordentliche Security als
Alltagsprodukt.
Ja, als Alltagsprodukt. Das ist gut. Dass man dringend mal auftrennen muss, dass unter Umständen es in diesem Bereich halt eben Alltagsprodukte gibt und nicht Alltagsprodukte.
Wenn du jetzt wirklich von Whistleblowern ausgehst in Nordkorea, dann würde ich tatsächlich auch wirklich nicht unbedingt von Signal ausgehen, weil du zum Beispiel davon ausgehen kannst, dann ist es egal, ob du wirklich lesen kannst, was die schicken, dann reicht es, wenn du rauskriegst, dass die schicken. Und dann sind sie bereits identifizierbar und das ist egal, dass du nicht lesen kannst, was die geschrieben haben. Das reicht schon für einen grundlegenden Verdacht. Dafür gibt es dann so Sachen, die jetzt natürlich nicht ausgereift sind, wie sowas wie dieses Ricochet, was über das BitTorrent-Netzwerk kommuniziert. Ja, war Quatsch. Was über das Tor-Netzwerk kommuniziert, wo quasi deine Adresse eine Toradresse ist. Und
gut, sagen wir dahingestellt, wenn es ums Thema Alltagsprodukt geht, klar. Und dann reden wir auf einer anderen Ebene weiter, dass wir einfach wirklich den Bar einfach heben wollen für den Alltagsnutzer. Aber warum kann Signal dann nicht so einen einfachen Schritt gehen wie Desktop Client rausbringen, der funktioniert, die App auf F12 publishen, damit sie andere Nutzer auch nutzen können, die nicht noch zusätzlich von Google ausspioniert werden wollen? Warum machen die so einen Mist?
Also Desktop Client die haben das Geld. Rausbringen haben sie, nein, funktioniert, haben sie nicht. Das zählt nicht. Ja, das sagst du.
Okay, naja. Das sag ich, ja.
Das ist halt. Wer baut heutzutage noch gerne Desktop-Anwendungen? Deswegen greifen alle zu Elektron. Das ist halt so.
Ja gut, aber man muss an der Stelle durchaus sagen, dadurch, dass Elektron so viele Dependencies hat, ist natürlich da durchaus ein Auditierungsproblem da.
Ja, das stimmt.
Also ganz abgesehen davon, dass Elektron-Apps, gerade vor kurzem haben sie wieder irgendeine... Welche waren denn das?
Also es gab eine Schwachstelle in Elektron, die dazu geführt hat, dass ich dir eine Nachricht über Signal auf deinen Desktop Signal schicken konnte, die dann in dem Elektron ausgeführt wurde.
Ha. Ja, das cool. War das eine und
super.
Vor kurzem hat jemand in einer anderen Elektron-App, ich glaube es war irgendeine von Google, die Möglichkeit gefunden, diese App halt irgendwie eine beliebige Webseite laden zu lassen. Und dann kannst du natürlich wieder eine Webseite ausliefern, die genauso aussieht wie das Programm selbst.
Und dadurch, dass du keine Adressleiste mehr hast, siehst du die
genau.
Grüne Schloss oben nicht.
genau. Du lieferst halt ein, also das ist durchaus der Vorteil an Desktop-Apps an dieser Stelle. Die kommen halt nicht unbedingt gleich mit einer kompletten dynamischen Laufzeitumgebung.
Ja,
schon. Eingeschränkt. Also Cocoa ist an sich auch wieder eine dynamische Laufzeitumgebung. Aber Ja, insofern das Argument kann ich durchaus nachvollziehen. Aber da ist man auch wieder an dem Problem. Desktop-Umgebungen haben rausgefunden, dass sie ihre Applikation möglichst schlecht portierbar machen wollen.
Es ist bei allen Herstellern so, dass die Desktop-Umgebungen werden von Leuten gebaut.
Das Ziel davon, das ist einfach passiert und das ist doof, dass wir diese Situation haben, aber das war, glaube ich, nicht das Ziel explizit. Ist einfach Microsoft vielleicht, aber.
Das ist einfach historisch so gewachsen.
Ja,
ich habe das Toolkit für mein Betriebssystem gebaut.
Die Toolkits halt untereinander echt scheiße funktionieren und man kann es auf einer Abstraktionsebene findet, außer man geht jetzt den Weg des Webs.
Bei Microsoft haben sie sich halt nie gefragt, ob sie mit dem Framework auch eine Anwendung für Mac oder für Linux bauen.
Microsoft geht ja andersrum. Die schauen ja, dass sie Frameworks hinkriegen, die einfach mal dieselben Anwendungen, dass sie einen Shim hinlegen, dass du die UIKit APIs von macOS von Cocoa ansprechen kannst auf Windows und das dann eben drunter legen. Ob das fertig geworden ist, das Projekt weiß ich gar nicht, aber da haben sie lange dran gearbeitet. Das fand ich witzig von der Idee her, dass sie, Mist, niemand baut bei uns Software. Was können wir den Leuten helfen? Wir machen es für sie.
Na gut, ich meine, am Ende ist natürlich auch das Bedienmodell von den ganzen Betriebssystemen nicht umsonst unterschiedlich, weil.
Ja, klar.
Das ist natürlich, genau. Und da hat sich, glaube ich, auch wenig Praxis drum gefunden. Elektron ist da halt so ein bisschen der Weg raus. Auf die Kosten, dass sich halt alles überall gleich schlecht verwendet.
Ja. Und überall gleich unsicher ist.
Dieselbe Baseline finden. Nee, aber was mich halt an Signal jetzt mal kurz stört, was er hier in dem Blogpost damit anspricht, ist, dass die Argumentation funktioniert halt irgendwo nicht. Wenn Leute schon seit Jahren vorschlagen, dass das Open Whisper System Signal doch bitte mal auf F12 publishen sollen und Moxie daherkommt und das schon seit Jahren blockiert mit, aber es gibt doch keinen Upgrade-Channel und auf F12 haben wir kein App-Scanning, das garantiert unsere Sicherheit und Signal irgendwann daherkommt und sagt, hier, wir müssen vielleicht mal was machen und eine APK direkt auf die Webseite legt, die erst recht kein Upgrade-Channel hat. F12 hat einen Upgrade-Channel mit signierten Updates. Google's Play Store hat App-Scanning, aber das hilft nicht gegen ziemlich viel Malware, die da rumliegt. F12 wird durch Menschen gecheckt. Da liegt echt, soweit ich weiß, wenig Schrott rum. Weniger Schrott als im Play Store. Das ist halt einfach keine Argumentation, die von Seiten Open Whisper Systems funktioniert. Und ich verstehe das nicht. Und ich finde es witzig, dass er in der Hinsicht dann hingeht, wie er schon meint, und so ein bisschen sehr Richtung Verschwörungstheorie geht. Aber was bleibt denn grob anderes übrig, wenn die Argumentation so scheiße ist und einfach überhaupt nichts mehr rüberkommt von Open Whisper Systems?
Na gut, er hätte sich einfach auf die Argumentation beschränken können. Also er zieht es auf, als ich mag Signal nicht, und das ist schon immer, klar, natürlich mag er sich nur nicht, die Aussage will ich ihm nicht nehmen, aber man hätte es halt bedeutend mehr zusammenziehen können. Das Argument, warum Signal nicht im F-Droid ist, ist einfach Schrott.
Ja, das ist es halt.
Das gebe ich ihm auch gerne. Und es ist, ich habe vor kurzem mich mal länger unterhalten mit jemandem, der Add-on-Screening bei Mozilla macht. Mhm. Ich bin relativ beeindruckt. Ich hatte vor kurzem die große Freude, Leute von Mozilla zu schulen, die Code Review machen. Und seitdem glaube ich wieder so ein bisschen mehr an persönliches Review. Seitdem sind meine Folien auch geputzt. Also die haben Fehler. Ich habe meinen Waskurs, den habe ich schon 10-mal gegeben und da sind Fehler drin. Die sind nie jemandem aufgefallen und plötzlich hat man da jemanden, der ist schon in dem Moment, in dem man die Folie cool aufsetzt. Das funktioniert so? Oh. Nein.
Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Aber ist das so krass wie funktioniert das so? Wie ist der Prozess da? Der Prozess des Add-on-Screenings?
Das ist wirklich manuell und es wird gelesen, was diese Add-ons machen. Es wird geschaut, was für APIs sie ansprechen.
Das ist cool.
Dann, die haben nicht besonders viel Zeit pro Addon, aber die entsprechenden Leute haben wohl ein sehr geschultes Auge. Also ihr kennt das vielleicht so ein bisschen. Wie gesagt, das war eine kurze Unterhaltung, also unter Umständen, ich kann euch mal einen Kontakt geben. Redet.
Nächster Gast.
Redet einfach, sitzt hier in Berlin, aber also der Prozess ist manuell und er hat halt gesagt, das ist so ein bisschen wie, wenn man halt in einer anderen Sache Fachkenntnis hat, scrollt man mal so durch Code und denkt sich so, warte mal, das sieht doch fishy aus. Mhm. Die fangen dabei wohl relativ viel, weil natürlich auch viel versucht wird, über Add-ons Daten auszuleiten
klar.
Und so weiter und so fort.
Hat sich auch schon einiges verbessert, seitdem diese Web-Extension API standardisiert ist, siehst du jetzt bei Add-ons, die du auf Firefox installierst, auch endlich, kann auf das zugreifen.
Nice, das ist cool.
Also es gibt viele, viele Gründe für diese Web-Extensions API und eine davon war wirklich halt auch Sicherheit. Vorher konntest du halt wirklich alles, was in Firefox war, rausgraben und was ja Firefox auch komplett kaputt gemacht hat. Das ist natürlich total schade für Leute, die wirklich fundamental ihren Browser mit einem Add-on umbauen wollten, dass das jetzt nicht mehr geht, aber das war einfach nicht mehr gangbar. Also es ist, also man hat ja irgendwie es ist ein Konzept aus den 90ern, und in den 90ern hat man ja wohl gedacht, dass es gut Leuten einfach hier, die werden schon keinen Schindluder treiben.
Ja, finde ich krass, da wusste ich gar nicht, dass da so viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt, die mehr als in dem oftmals so als sicher getauteten Apple App Store passiert. Das sind ja lächerlich, die Prozesse, die da davor laufen.
Ich würde gar nicht sagen, dass die so unterschiedlich sind, oder?
Also es ist schon manuell, aber was die machen, ist
ich glaube, das Volumen ist auch,
das ja klar, Volumen das Volumen ist auch ganz anders. Ja, keine Frage. Aber es ist trotzdem, also da möchte ich eigentlich nicht drüber ranten, weil es einfach nur Schrott ist, was bei Apple da passiert, aber im Vergleich zu Google passiert noch weniger. Nein, aber krass, ich wusste echt nicht, dass da wirklich Leute sind, die den Code anschauen. Das finde ich cool, das finde ich sehr großartig.
Und na gut, bei Apple lädst du halt deine geschriebene Applikation hoch und nicht deinen Code. Insofern werden die dann auf andere Sachen prüfen. Die prüfen trotzdem darauf, an welche APIs du bindest und so weiter und so fort.
Ich bin ja eben in dem Swift Slack mit aktiv und da haben wir jetzt vor kurzem Slack. Genau. Jemanden gehabt, der hat eine Xcode Extension gebaut, also eine Erweiterung für Apples IDE. Und Apple hat früher gab es Xcode Extensions als inoffizielles. Also die haben einfach existiert. Das waren quasi Extensions, die sich in die laufende Anwendung quasi reingeladen haben und irgendwas getan haben. Das lief auch ganz toll, da gab es viele tolle Sachen und wir waren alle sehr glücklich. Und dann kam Apple daher und meinte, Xcode ist jetzt aber nicht mehr secure, wir können es nicht garantieren und wir machen das mal komplett dicht und das System checkt jetzt die Integrity von Xcode und alles wird unterbunden, du kannst nicht mehr in den laufenden Prozess reinhaken.
Da gab es ja tatsächlich Angriffe durch Extensions,
wo Leute... Dieses Xcode Ghost gab es da noch, mit diesem gehackten Xcode, wo deine Applikation beim Bauen irgendwelche Backdoors mit reingebaut hast, beziehungsweise deine Credentials irgendwie hoch hingeschoben hast.
Das ist schon sehr, sehr sinnvoll, das abzusichern.
Zum Teil, ja. Das Problem war da halt, dass die halt diese Extensions komplett zerstört haben, die gab es halt nicht mehr und dann kam Apple daher mit Xcode 8 und sagte, hey, wir haben jetzt eine tolle neue Extension-API überhaupt bei Extensions und ihr da drauf geschaut und hat gemerkt, dass du damit überhaupt nichts machen kannst und jetzt kommen Leute daher und bauen immer mehr Extensions, die APIs wurden ein bisschen erweitert, mittlerweile kann man sogar ein paar mehr Sachen machen, das ist immer noch lachhaft im Vergleich zu was früher ging, logisch, wenn man das jetzt offizielle APIs hat, ist das was anderes. Das Witzige an dem Prozess ist halt nur, wenn du eine Xcode-Extension baust und die hochlädst, dann linkt das irgendwelche internen APIs mit rein oder interne Frameworks, was verständlich ist, wenn das der Prozess so möchte. Das Witzige ist, sobald die bei iTunes Connect hochgeladen wird, also wo die App hochlädt, damit sie für den App Store gepublished wird, checkt dieser Scanner da diese internen Framework nicht, dass das eine Sache ist. Sieht, du sprichst irgendwelche internen APIs an, direkt geflaggt und rejected.
Achso, dann haben sie aber
es hat anscheinend niemand diesen Prozess durchgespielt, oder was?
Das heißt, es hat noch jemand
eine
Extension veröffentlicht.
Oder? Ja, aber intern von Apple, wenn jede Xcode-Extension dagegen rennt und du immer dem Reviewer manuell sagen musst, hey, wenn da übrigens dieser Fehler kommt, das ist nicht meine Schuld, das macht der Prozess so und das solltet ihr besser wissen. Das ist doch lächerlich.
Ja, das passiert ein paar Mal danach.
Nein, anscheinend ja nicht. Oder? Das ist jetzt seit Jahren. Wir sind bei Xcode 10 aktuell. Xcode 8 und 6 Sessions. Vielleicht wenn wir den App Store können, vielleicht ist auch erst seit einem Jahr so, aber.
Was man Apple, glaube ich, stark anmerkt, ist, dass sie ja schon einen sehr starken Consumer-Fokus haben. Also, sobald man dann so in den Entwicklungsbereich kommt, wird es dann so ein bisschen haarig. Aber.
Ja, ich fand es einfach ein witziges Detail, dass das halt, dass anscheinend dieser Prozess nie durchlaufen wurde von irgendjemandem, der keine QA macht, der den Prozess mitentwickelt, man probiert und schaut, ob es überhaupt funktioniert. Das wirkt ein bisschen komisch.
Diese Leute haben unter Umständen auch einfach Sonderrechte.
Das kann natürlich gut sein. Ach klar, für mich klappt das natürlich.
Es geht nur für Apple-interne Extensions.
Dann genau.
Durchgewunken händisch. Nee, gut, ich meine, Apple-interne Apps dürfen ja interne APIs ansprechen, deswegen sind sie ja da. Also insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass es an dieser Stelle im Prozess hakt. Also
da gab es ja auch das Witzige, viele Mac-Apps haben ja über die letzten Jahre hinweg irgendeinen Blogpost groß veröffentlicht, ja, warum wir den Mac-App-Store verlassen, weil sie einfach nicht damit klarkommen mit den Entitlements, die du da bekommst, beziehungsweise mit den Rechten und aus der Sandbox, die halt ein bisschen eng zu sein scheint, beziehungsweise mit dem, was du da teilweise machen musst als App, das geht halt einfach nicht, um die App im App-Store zu publishen. Was die Apps machen wollen und haben das groß immer als Blogpost veröffentlicht und anscheinend ging das Apple gegen den Strich, aber die waren halt unglücklich damit, dass Leute nicht im Mac App Store publishen, weil als Plattform für den Endnutzer halt generell sehr praktisch ist und deswegen sind jetzt auch mit dem zuletzten WWDC im Juni kam wohl raus, dass viele Apps jetzt wieder im Mac App Store verfügbar sind. Die Frage ist bloß allerdings noch am Beispiel Transmit zum Beispiel, das ist ein unter anderem ein SFTP und diverse andere Protokolle
klein. Das ist mit der Gummiente, ne?
Nee, das ist CyberDuck. Okay. Phantom ist von Panic, einem sehr bekannten Apple-Entwicklungsstudio, die es seit vielen, vielen Jahren gibt.
Die machen super schön zu bedienen, S3-Client dran und so.
Ja, ja. Also Phantom ist eine tolle App. Und die Frage war halt, wie zum Teufel geht das jetzt wieder im Mac App Store? Und das hat sich immer noch nicht geklärt. Panic hat bisher noch nichts gesagt, aber anscheinend ist jetzt auf Twitter rumgekommen, dass diese Apps tatsächlich von Apple Sonderentitlements bekommen haben, die auch nur diese Apps haben, damit die im Mac App Store funktionieren. Also das ist da auch kein Prozess. Das ist doch doof.
Ja, das ist sehr ärgerlich.
Das ist einfach systemkritisch.
Ja klar, aber es ist natürlich auch. Oh Gott. Naja, die können halt dann auch nicht ersetzt werden, weil du kannst ja kein Konkurrenzprodukt bauen und zu Apple gehen und sagen,
das ist total doof.
Wo willst du denn zu Apple hingehen? Du kannst dich ja nicht ansprechen. Also ja, ich meine, auf der anderen Seite macht natürlich, ich bin durchaus Freund durchaus von signierten Apps zum Beispiel. Dass sie aber halt alle nur von Apple signiert sein dürfen, ist dann auch wieder ein Problem.
Und so. Wir gehen auch bald sogar noch einen Schritt weiter mit den Notarized Apps, die jetzt angekündigt wurden, dass du sogar die Apps, die nicht von Apple distributed werden, zu Apple vorher schickst, die dir deine App signieren, die schicken sie dir zurück und dann kannst du sie auf deine Webseite Leuten zum Download angeben. Und irgendwann wird macOS wahrscheinlich nur noch notarisierte Apps per Default starten.
Ist ja an und für sich nicht verkehrt.
An und für sich nicht.
Es sei denn, du bist selber Softwareentwickler und musstest in deinen Bildprozess einen...
Ja, du musst ja einen sehr asynchronen, eine Woche wartenden Schritt...
Es gibt Cases, wo du dir ein eigenes Snake Oil Zertifikat installieren musst, wo du dann beim Bauen deine Software selber zertifizierst mit diesem Snake Oil Zertifikat, was du bei dir in der CI eingebaut hast, nur damit das in der CI auch ausgeführt werden kann.
Oh Gott.
Ich habe übrigens noch das offene Ticket bei Rust, dass ich endlich mal möchte, dass wir unsere Mac- und Windows-Installer auch ordentlich signieren. Die werden nur so selten verwendet. ein Riesenprozess. Also das Problem an der Stelle ist weniger, dass es nicht möglich wäre, über Mozilla irgendwie ein Zertifikat zu bekommen. Also wir würden uns ein eigenes Zertifikat holen, sondern dass wir irgendwie überlegen müssen, wo ist der Trust Store, in der das reinhört, wer darf an diesem Ding rumfingern, weil ansonsten können wir uns den Tanz auch einfach sparen.
Das stimmt.
Also ja, dann hast du ein Zertifikat und wenn du nicht gut genug drauf aufpassen kannst, dann ist es halt nichts wert.
Genau. Und das ist durchaus, ein interessantes Problem für so Open-Source-Projekte, weil die meisten Open-Source-Projekte halt komplett im Offenen sind, aber dann hast du dann doch Stellen, wo du halt sagst, wenn wir das eigentlich machen wollen, dann, genau. Ich meine, natürlich alle Schlüssel, die man braucht, um unsere Bildinfrastruktur zum Beispiel zu benutzen, um Rust-Release zu bauen und so weiter und so fort, da haben wir das Problem ja eh schon, aber ja.
Ja, klar, man muss auch trotzdem drüber nachdenken, wer hat Zugriff und wie funktionieren die Prozesse, ganz klar.
Genau, wer signiert die Releases und das ist natürlich auch immer so ein Problem.
Wie ist der Prozess? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ich kenne den nicht. Der ändert sich auch regelmäßig, der muss eine Weile lang ziemlich haarig gewesen sein. Mhm. Also vor kurzem hat man das mal so, vor kurzem kam ja so die Diskussion auf, dass wir mehr Point Releases haben. Also wir hatten dann 0.14, 0.14.1 und dann plötzlich wurden die Point Releases immer mehr, wo wir kleine Bugs gefixt haben. Dann haben die Leute gesagt, wird die Software hier instabiler und so weiter und so fort.
Es fallen bloß die Probleme eher auf.
Ja, nee, nicht nur das. Also es gab halt Sachen, die wurden einfach bis zum nächsten Release nicht gefixt, weil die nicht so kritisch waren. Einfach auch. Und da hat Steve dann auch richtig zugeschrieben, naja, der interne Prozess ist da auch einfach besser geworden. Das heißt, es ist jetzt leichter für uns einfach zu sagen, 3 Patches auf dem Branch und bitte release das als N26.1. Vorher war das in großen Teilen ein manueller Prozess. Wie das bei vielen Sachen so ist, man will nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie unsicher oder sonst wie, sondern das war halt lange Zeit, war es wirklich, da hatte halt jemand eine Textdatei, die musste halt von oben nach unten durchgegangen werden und es war nicht immer so, dass man einfach hier auf Release hauen konnte.
So, nur so einen schönen großen roten Buzzer-Button, wo man einfach so draufhaut, bam, neues Release raus. Genau. Finde ich cool. Ich will irgendwas arbeiten, wo man sowas macht.
Ich bin an den Engineering-Prozessen und was da auch, ich beobachte die, aber ich bin da halt nicht so viel dran, weil ich nicht auf den Compiler contribute und dann. So.
Ja. Jetzt haben wir dich gar nicht richtig vorgestellt.
Ja, stimmt, wie lange reden wir eigentlich
schon? Schon seit anderthalb Stunden.
Oh Gott, was schön. Wer bist du eigentlich? So.
Genau, wir beide kennen uns dadurch, dass ich kleine Fühler in die Rust-Community habe und du sehr aktiv in der Rust-Community mitmachst.
Ja.
Was machst du denn da so?
Ach, ja, ein Kessel buntes. Ich habe vor Jahren angefangen, Rust zu lernen. Das war jetzt schon so fast 5 Jahren. Mhm. Und irgendwann wurde es mir ein bisschen leid und ich habe die Usergruppe in Berlin zusammen gegründet mit einem anderen, dem es leid war, dem Hoffmann. Und
So als Selbsthilfegruppe.
Ja, wirklich. Also wir haben einfach gesagt, ich möchte nicht alleine lernen, wir lernen das halt zusammen. Und, das machen wir jetzt schon eine ganze Weile lang. Es ist die aktivste Usergruppe weltweit. Es ist nicht die größte.
Nicht schlecht.
San Francisco kann man immer nicht schlagen. Aber ja, wir haben so im
Januar. Aktiv heißt, ihr habt die meisten Veranstaltungen.
Wir haben die meisten Veranstaltungen. Wir haben momentan auch 3 Subveranstaltungen seit diesem Monat. Also wir haben ein regelmäßiges Hack and Learn. Wir haben ein ganz klassisches Talk-Meetup und wir haben so ein Show-and-Tell jetzt seit neuestem und sind jetzt inzwischen in der Größe, wo wir auch einfach sagen, das ist mir so, es gibt inzwischen mehrere Meetups und ja, man kann da überhaupt nicht mehr auf einen sein. Das ist auch alles nicht, also das Show-and-Tell habe ich nicht gemacht, die Talk-Meetups mache ich auch nicht und so, also ich habe da überhaupt meine Finger nicht mehr drin. Und so seit fast 1.0 wurde ich angesprochen. Ich habe früher viel in der Ruby-Community organisiert, habe damals Konferenzen organisiert, bin auch immer noch Vorstand vom Ruby Berlin e.V. Und da bekam ich irgendwann eine Mail von Steve Krapnick, der fragte, sag mal, wir gründen hier ein Community-Team, willst du nicht mitmachen? Und hat sich so ein bisschen so all die Leute, die er so kannte, zusammengesucht. Wenn man das alte Community-Team anschaut, der ist einmal durch die Ruby-Community, hat gesagt, die machen alle gute Arbeit.
Das ist bis 2 Buchstaben anders als Ruby, ne? Das
war erstaunlich, der Overlap zwischen den Ruby und was verschiedene genau.
Und hat sich die Leute ein bisschen zusammengesucht und hat gesagt, das Tolle ist, hier kriegt er Blank Slate. Und vor allem, und das muss ich sagen, da hat er auch nicht Unrecht, ihr kriegt freie Hand zu machen, was ihr, also
das ist einfach noch nicht so eingesessen und ist,
ja. Genau. Und entsprechend sind die Diskussionen an vielen Stellen eigentlich mehr so, dass man, dass das Community-Team häufiger mal gesagt kriegen muss, hey Leute, könnt ihr einfach selbst entscheiden machen, als irgendwie andersrum. Das ist sehr angenehm. Im Community-Team, das hat sich inzwischen aufgesplittet und ist größer. Wir haben ein Internationalisierungsteam, wir haben ein Team, das sich um Content, also wenn ihr einen Blogpost schreibt, kann man den redirigieren lassen und gegenlesen lassen.
Ach so.
Wir haben das ganz klassische Community-Team, das sich um alles kümmert. Wir haben ein Team, das Surveys macht und jedes Jahr schaut, wie steht es eigentlich in der Rust-Community. Der hat jetzt gerade angefangen. Und ich leite inzwischen das Event-Team. Ich habe nämlich zwischendurch noch das Rust-Fest gegründet, was die größte Konferenz in Europa ist. Die einzige, aber...
Die größte Rust-Konferenz.
Das aus deiner Hand, Wildschirm. Wäre super cool. Ich wusste gar nicht, dass das... Also ich kannte die Origin-Story vom Rust-Fest nicht, aber das ist ja... Finde ich cool.
Ja, und das Rust-Fest ist, habe ich, genau, ich wollte einfach eine Konferenz haben und ich hatte eine ganze Menge Erfahrung damit, auch mit verschiedenen Sachen und wollte auch, dass die erste Konferenz, die es in Europa gibt, einfach auch gut ist, mit gewissen Standards. So aufgezogen ist, wie ich denke, dass Open-Source-Konferenzen aufgezogen werden sollen. Und es fängt wieder, da kommt wieder das leidige Thema. Das fängt beim Geld an. Also Rust-Fest ist schon immer voll durchkalkuliert. Und also man kann ja so kalkulieren, dass man billig unterwegs ist, aber trotzdem irgendwie ein Budget hat, von dem man irgendwie leben kann. Es ist nicht kommerziell, also wir kriegen da alle kein Geld für, aber wie das unser einer Co-Organizer Jan Erik so schön sagt, meine bevorzugte Problemlösungsstrategie ist, ich gebe jemandem Geld, der sich damit auskennt.
Ja, funktioniert meistens.
Gerade als Softwareentwickler neigt man ja auch häufig dazu, dann zu versuchen, es selbst zu machen und dann unendlich viel Zeit zu verschwenden damit.
Ich habe einmal versucht, Videoproduktion für eine Konferenz zu machen. Ich habe das am Ende einem Kumpel gegeben. Und er hat gesagt, ich müsste ja leider Betrag X für abknöpfen. Das ist im Übrigen nicht weniger, als ich verlangt hätte, wenn ich gleich auf die Konferenz gekommen wäre, Video mitgeliehen hätte und das einfach direkt sonntags auf YouTube veröffentlicht hätte. Also.
Aber das ist so eine Erfahrung, die man macht. Du hast vorher schon Ruby-Konferenzen organisiert?
Ich habe vorher das Eurocamp organisiert, was eine sehr schöne Konferenz war. Leider haben sich da sehr, sehr viele Leute sehr, sehr angestrengt für, was dazu führt, dass es sie nicht mehr gibt. Und alle hoffen, dass es sie mal wieder gibt, aber niemand will es machen.
Wie verhinderst du das bei der Rust-Fest-Orga, dass sich Leute so auflösen oder verbrennen bei der Arbeit?
Wir verteilen es ein bisschen mehr. Rust-Fest hat sich ein bisschen von der Eurocore inspirieren lassen. Das ist ja die klassische Ruby-Konferenz und die reist jedes Jahr woanders hin. Rust-Fest findet alle halbe Jahr statt, aber es ist immer ein anderes Team an einem anderen Ort, hat Vorteile, hat Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, du hast immer wieder Leute, die sowas noch nie gemacht haben. Der Vorteil ist, glaube ich, für so eine Community, dass sich das auch so, diese Erfahrung so ein bisschen verteilt. Also es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal eine von diesen Communities hingeht und sagt, wir machen war schön letztes Jahr in Paris, wir machen dieses Jahr einfach unser eigenes Ding. Finde ich auch total gut. Es gibt
immer mehr Leute, die auch das schon mal gemacht haben.
Genau, ich bin auch durchaus der Meinung, dass aus verschiedenen Gründen es gibt viele Leute, die sagen, es gibt zu viele Konferenzen. Ich bin der Meinung, es gibt nicht genügend Konferenzen.
Hm. Gerade in Europa.
Genau, weil auch einfach Themen, es gibt ein riesiges Set an Themen, die man einfach mal durchackern könnte, die vielleicht eher Spartenthemen sind, und kleinere Konferenzen organisieren sich besser. Ein Raum für 50, da kann ich eine Firma fragen, sag mal, habt ihr irgendwo einen Raum? Für 200 habe ich schon ein Problem, für 400 wird es langsam schwierig, dann genau. Gibt es in Berlin nur noch ganz wenig Orte, wo ich das veranstalten kann.
15.000 muss man nach Leipzig.
Naja, wenn du mal guckst, also Sachen, die in Europa herausstechen, sind halt gleich dann auch so richtig große Dinger. Sowas wie Meeting C++ oder sowas, das ist halt eine Riesengeschichte. Das wird auch von wenigen Leuten gestemmt und ziemlich gut gemacht, aber dann hörst du wiederum, wenn du dich mal mit zum Beispiel Steve Klepnick unterhältst oder den Leuten, die so gerade als Redner in der Tech-Szene sehr bekannt sind, die kommen halt mal eben vorbei und halten einen Vortrag über was, weil den haben sie in den USA da schon 5-mal gehalten, weil sie einmal im Monat auf einer anderen Ruby-Konferenz sind und das so regelmäßig halten. Das wäre eigentlich was, was man nach Europa fast auch holen könnte.
Was ja immer irritierenderweise so ein bisschen verpönt ist, Vorträge mehrfach halten, finde ich gar nicht problematisch. Weil nee, überhaupt nicht. Viele Leute einfach, also das Publikum überschneidet sich ja selten. Also die Leute, die auf 5 Konferenzen im Jahr gehen und sich dann beschweren, dass sie diesen Vortrag schon mal gehört haben und jetzt gerade irgendwie rausgehen müssen, einen rauchen, die sind wirklich minimal klein. Okay, also ich finde das bei Konferenzen immer relativ interessant, wie viele Leute da sehr stark Meinungen zu haben, die sehr mittelmäßig sind. Also
hältst du das denn nochmal? Das kann ich mir doch auf YouTube angucken. Opinionated
Publikum.
Als ich angefangen habe, Konferenzen zu veranstalten im Eurocamp, da war zum Beispiel, also Eurocamp, das erste Eurocamp war 2012. Da hieß es noch, cool, ihr habt einen Code of Conduct. So. Hm. Heutzutage Standard bei jeder Konferenz.
Ihr habt keinen Code of Conduct.
Okay, genau. aber das erste Eurocamp, da rede ich auch ganz offen drüber, ist pleite gegangen. Okay. Da mussten wir uns von den Leuten ein bisschen Geld leihen, damit wir überhaupt am Ende nicht gleich hätte das Ende von Ruby Berlin sein können. Und wir sind 4.000 Euro unter Budget reingekommen. Das ließ sich schon noch fixen und so. Aber das hatte so ein paar Eigenarten, die man jetzt zum Beispiel beim Rustfest noch merkt. Beim Rustfest kriegst du zum Beispiel keinen kostenlosen Alkohol. Warum haben wir das damals nicht gemacht? Wir haben damals gedacht, eigentlich für eine Konferenz, da brauchst du irgendwie eine Party mit kostenlosem Alkohol. Aber wir hatten halt kein Geld dafür. Und dann haben wir festgestellt, es hat sich niemand drüber beschwert. Und dann haben wir es uns gedacht, und wenn ihr auf einer Konferenz seid und da gibt's kostenlos Alkohol, dann habt ihr das über euer Ticket schon querfinanziert.
Ich weiß nicht, ob ich kostenlosen Alkohol generell unterstützenswert finde, aber okay, klar. Die Gedanken muss man natürlich auch mal haben, aber das macht
das nicht. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welcher Community das stattfindet, also bei so einer
Veranstaltung.
Nee, aber bei was weiß ich, wenn ich zu einer Apple-Entwickler-Konferenz gehen würde oder zu einer Ruby-Konferenz, wo auch ganz wesentlich mehr Entwickler dahinter stehen oder einer C++-Geschichte, dann gehe ich davon aus, dass da eine ganze Menge mehr Geld in der Organisation mit drin steckt. Wenn ich zu sowas klein gehe wie dem Rustfest, was ja noch am Entstehen ist, oder beziehungsweise wo die Community noch im Entstehen ist und wo man weiß, dass da nicht viel dahinter steht bislang.
Rustfest hat ein Budget von 70.000 Euro. Pro-Event.
Okay, nicht schlecht.
Wir geben das Geld nur einfach anders aus. Also, man kann damit einfach aggressiv umgehen. Die Leute geben Geld für Rustfest aus, weil wir zum Beispiel zu Sponsoren gehen und sagen, hey Leute, wenn ihr Rust-Entwickler sucht, und Entwicklerin, dann kommt einfach aufs Rustfest, da findet ihr die, ist bedeutend billiger als ein Recruiter.
Das stimmt.
Und wenn man sich anschaut, was Recruiter kosten, da sind 10.000 Euro Platinum-Sponsoring einfach richtig billig. Plus noch irgendwie Flugtickets für 2 Leute, die sich die Vorträge eh ansehen wollen. Also mit diesen Berechnungen muss man einfach mal umgehen, und daher kommt auch meine Haltung, dass sich die Open Source Community mehr um Geld kümmern sollte, weil das Geld ist da. Wenn ihr euch mal einfach anschaut, was an Konferenzen veranstaltet wird und die Kosten, also einfach nur mal so als Hausnummer, ein Tag mit Mittagessen bei einer Venue kostet pro Person 70 Euro. Die müssen natürlich irgendwie reinkommen. Und da musst du dir dann halt überlegen, ob das Bier für 3,50 noch sein muss. Und deswegen gibt es beim Rustfest zum Beispiel auch keine T-Shirts. Weil ein T-Shirt würde 5 Euro pro Person kosten. Das würde halt auf den Ticketpreis gehen.
Schade fand ich es ja schon.
T-Shirts. Wir überlegen uns, ob wir das mit den T-Shirts nicht langsam mal einführen. Aber es gibt auch viele Leute, die schmeißen die Dinge halt am Ende. Es gibt da auch andere Lösungen. Für zum Beispiel, du kannst einfach anklickern, ich hätte gerne ein T-Shirt. Und dann kostet sich irgendwie nochmal 5 Euro mehr oder so.
Kannst du da ein bisschen, hast du ein bisschen Einblick, wie die RustConf organisiert wird? Weil da gab es ja bei den letzten Veranstaltungen, gab es ja dann immer, oh, wir haben dieses T-Shirt bekommen, wir haben diese Socken bekommen, gab es ja.
Ich habe da ein bisschen Einblick, anders, die RustConf wird vom Rust-Projekt produziert, mhm. Und entsprechend sind die Leute, die RustConf veranstalten, dafür auch bezahlt, was natürlich auch völlig angemessen ist. Entsprechend haben die da einfach auch ganz andere Budgets.
Weil das die offizielle Veranstaltung ist
quasi. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie es mit offiziell und nicht offiziell ist. Also es ist zum Beispiel momentan auch eine Frage, was hat eigentlich das Events-Team zur RustConf zu sagen und was nicht. Ich habe an der RustConf leider so die eine oder andere Kritik, die auch ein bisschen daherkommt, das habe ich in der Ruby-Community auch schon mal ein bisschen bemerkt, dass die großen Konferenzen, also so die Zentralkonferenzen, immer hinten dran sind. Die RubyConf war immer hinten dran, hinter allen Entwicklungen. Also das habe ich ganz stark bemerkt bei der...
Was meinst du mit hinten dran?
Die haben sich immer noch 2 Jahre, also wenn irgendwie die Standards gestiegen sind, haben sich diese Konferenzen immer noch so 2 Jahre Zeit gelassen.
Ach so, die letzten, die einen Code of Conduct haben, oder?
Nicht nur das, also... Code of Conduct sind ja inzwischen auch wieder so ein bisschen kritisiert, als viele Konferenzen haben sie einfach und haben sich nicht damit beschäftigt, wie man die durchsetzt. Also was machst du eigentlich, wenn es zu einem Vorfall kommt und so weiter und so fort? Also das ist ja eigentlich das Wichtige, also so ein bisschen Text auf die Webseite zu schreiben, das ist das eine, aber halt auch wirklich dafür zu sorgen, dass deine Konferenz das auch einhält und vielleicht auch, da verpennen es ja viele Konferenzen, wenn du selbst gegen deinen Code of Conduct verstößt, dann ist jede Kritik berechtigt, muss ich ehrlich sagen. Und dann bitte nicht rumreden von wegen, ja, aber wir sind doch hier Community-Konferenz oder sonst was. Wenn ich das halt irgendwie auf meine Webseite packe, dann habe ich mich da gefälligst auch dran zu halten.
Absolut.
Also ja. Sich aufs hohe Ross zu stellen, also nein, nicht aufs hohe Ross, sondern sich irgendwie zu sagen, wir wollen da einen Standard erhöhen, aber wir selbst sind ausgenommen, geht halt einfach überhaupt nicht. Deswegen, da gibt's viele Details drum, aber zum Beispiel, was das Eurocamp dann 2014 gemacht hat, wir hatten 2013, hatten wir einen Keynote-Speaker, der saß im Rollstuhl. Da sind wir mal vorher zum Hotel und wie läuft denn das alles? Wir sind ja alle Amateure und unerfahren, aber sind wir ohne Frage natürlich einmal aufs Hotel zugegangen, dabei erstmal festgestellt, man kann nicht davon ausgehen, dass ein Hotel in Deutschland einem direkt sagen kann, wie sie mit so einer Situation umgehen. Das Beliebteste, was man hört, ist, wir haben da 3 Stufen, können Sie die Person da einfach hochheben? Nein, das geht nicht, das ist einfach sackeunfreundlich. Das ist eine Notlösung, aber man veranstaltet eine Konferenz, da gibt es gefährlichst keine Notlösungen eingeplant. Ja. Mit dem E-Rollstuhl schon gar nicht mehr zu machen. Auch einfach mal so. Und dann haben wir 2014 gedacht, hey, das lief doch alles letztes Jahr total gut. Aber warum steht das eigentlich nicht auf unserer Webseite? Und dann sind wir einfach mal hingegangen, sind einfach mal alles durchgegangen, was wir eigentlich haben, irgendwie Live-Transkriptionen und so weiter und so fort, haben das alles auf die Webseite gepackt und siehe da, plötzlich kommen Menschen mit Behinderung, weil
die
dokumentieren alles auf dieser Webseite, was für Speaker und sonst wie und wo der Ort ist und wie du hinfährst, wie du mit der S-Bahn hinkommst und sonst was, aber nicht, ob das Rollstuhl
und viele sind es wahrscheinlich gewohnt, dass sie sich dann sagen, ach, das wird wahrscheinlich für mich eh nicht gut ausgerichtet sein, deswegen gehe ich gar nicht erst hin.
Genau. Und dann meldest du dich halt bei Konferenzen, bei denen du zum Beispiel weißt, dass eigentlich die Venue ordentlich ist, wie zum Beispiel bei der RubyConf, und die RubyConf hat sich erstmal 2 Jahre Zeit gelassen, so von wegen so. Ja, haben wir
noch nie so gemacht.
Haben wir aufgenommen, finden wir gerade nicht so wichtig. Und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Aussage von Konferenzen, die sich um Diversity kümmern. Wenn es um Behinderung geht, dass sie dann sagen, haben wir aufgenommen, das finden wir erstmal nicht so wichtig, das ist uns zu viel Aufwand. Es ist auch gar nicht so viel Aufwand. Also beim Eurocamp 2014 war der Aufwand allen Ernstes, einmal gucken, dass das Hotel zugänglich ist, gucken, dass das Speaker-Dinner zugänglich ist und einmal alle Wege laufen. Ich bin da einmal am Samstag raus und bin einmal irgendwie alle Wege von der Party-Location zum Warner Uni seitdem veranstalte ich zum Beispiel auch super gerne an Unis, weil an Unis sind viele von diesen Problemen einfach gelöst, weil das öffentliche Gebäude sind. In Hotels, gerade in Deutschland,
nicht unbedingt.
Hotels auch noch ein bisschen besser, aber es gibt eine ganze Menge Venues, die auch sehr gerne genommen werden, wo ich echt sagen muss, nee, geht halt nicht. Und das und aus verschiedenen Gründen, ich habe meinen Zivildienst bei der Lebenshilfe gemacht, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und habe da mal verschiedene Konferenzen immer angeschrieben, habe auch mal eine Webseite mit den Sozialhelden zusammengebaut beim bab.me, die überall rumgereicht wird, außer in der IT-Community. Also ich sehe die häufig auf Twitter, aber nie von IT-Accounts. Finde ich auch eine ganz interessante.
Ich habe gerade überlegt, man könnte eigentlich das auch automatisch lösen, indem man vielleicht in sowas wie die Wheelmap reinguckt, ob das Venue dort irgendwie einen grünen Punkt hat oder einen grünen Haken hat.
Ja, könnte man machen. Zum Beispiel, damit, das verwenden wir häufig zur Recherche und so. Aber es ist eigentlich gar nicht so viel Aufwand, zumindest mal so Basis, alles abzugehen. Und das Weitere ist einfach noch wir haben immer eine E-Mail. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir unten in diesem Accessibility Statement immer stehen haben. Im Übrigen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nehmen wir für euch ein Ticket aus dem Verkauf. Schreibt uns eine E-Mail, wir nehmen euch sofort ein Ticket aus dem Verkauf. Und wir melden uns bei euch, wenn wir wissen, dass wir dieses Problem lösen können. Dann, weil viele Konferenzen inzwischen auch schnell ausverkauft sind. Wastfest hat das Problem glücklicherweise nicht, aber es gibt Konferenzen, die sind ja JSConf EU oder sonst was, sind ja ratzfatz für die.
Klar, wenn du irgendwelche Sonderfragen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr bekommst.
Muss ich mich wohl jetzt schon um die Tickets für nächstes Jahr
kümmern. Genau. Und da finde ich es dann immer interessant, wie Konferenzen da reagieren. Letzte Woche hatte ich ein Positivbeispiel. Ich habe die Leute von Tito haben mich angeschrieben, dass sie jetzt eine Konferenz machen. Tito verkauft Tickets für Konferenzen. Ich habe gesagt, schöne Konferenz und danke, dass ihr mir einen Rabatt für ein Ticket geben wollt, aber Flug nach Chicago, das.
Könnt ihr mir den auch noch bezahlen?
Könnt ihr mir auch noch bezahlen, aber ob das jetzt 100 Euro teurer oder weniger wird, das macht den Bock jetzt auch nicht fett. Aber ihr habt eine schöne Venue und die hat eigentlich eine gute Webseite, auf der jetzt alles dokumentiert ist, würde ich nicht alles auf eure Webseite ziehen. Und 24 Stunden später hatte ich eine Mail, hi, wir haben hier vielen Dank für die Info und wir haben da mal aus eurem und aus noch ein paar anderen Ressourcen, die wir hier gelesen haben, was zusammengeschrieben. Ich glaube, bei denen klaue ich es nächstes Mal. Ich gebe da ungemein ungern Beratung bei, außer dass ich darauf hinweise, dass das Problem ist. Weil,
gibt so ein paar Sachen, auf die man achten muss, aber die viele machen sie nicht.
Also einmal gibt es natürlich das Problem, dass die Standards weltweit sehr unterschiedlich sind. Das andere an der Seite ist auch noch, ich bin da auch nur Amateur und ich finde es eigentlich bedeutend besser, wenn Konferenzen das als Problem sehen und sich dann Leute suchen, die unter Umständen betroffen sind oder damit Erfahrung haben. Also ich würde sehr empfehlen, nicht das zu kopieren, was das Wasfest macht, weil das Wasfest macht, ist halt auch nur eine Amateurleistung. Es gibt da noch bedeutend mehr Dinge, die man tun kann. Und man kann sich davon natürlich inspirieren lassen, aber wenn man das halt machen möchte, sollte man sich Leute suchen, am besten Betroffene suchen, die das machen und unter Umständen sich vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also es gibt
Mich würde es auch gar nicht wundern, wenn es nicht sogar schon quasi als wenn es Leute gibt, die das als Service anbieten. Quasi
natürlich.
Conference as a Service.
Nein, aber was mir gerade eingefallen ist, na gut, okay, das mit dem Code of Conduct ist seit einigen Jahren jetzt so, dass es sich unter den Konferenzen ausbreitet, aber das war vor einigen Jahren noch nicht so. Jetzt das Problem mit der Accessibility und das Bekanntmachen, dass man überhaupt diese Awareness schafft und dass man es auch wirklich verbreitet, dass man eventuell accessible ist, das ist das Nächste. Also wie mir jetzt ein, gibt es eine Checkliste für, worauf man achten muss, und das eine andere Sache wäre, gibt es vielleicht Leute, die sich, zum Beispiel wie die Leute hinter der Wheelmap, die sagen, wir helfen euch gerne dabei, darauf zu achten, sowas zu machen und das quasi als Dienstleistung.
Das machen die witzigerweise. Also die Sozialhelden hinter der B-Map, die kann man anschreiben und sagen, wir hätten da gerne Beratung, aber die möchten halt einfach Geld für, weil die
sinnvollerweise.
Genau, die machen davon ihren Lebensunterhalt. Wenn man ein Community-Projekt ist, dann verlangen die auch nicht viel Geld für. Also die lassen ja schon mit sich reden, aber die Sozialhelden sind halt auch ein Verein, wo von denen sich verschiedene Leute ihren Lebensunterhalt bestreiten für die Arbeit, die sie tun. Und entsprechend finde ich es auch durchaus gut, dass man für diese Leistung bezahlt. Ich muss dazu auf der anderen Seite halt wieder sagen, in Konferenzen ist wirklich viel Geld unterwegs. Also da, ich finde es immer sehr schwierig, wenn Konferenzen nur darauf verweisen, wir sind ein Community-Projekt. Mhm. Und wir möchten es deswegen nicht machen und deswegen haben wir kein Geld, zum Beispiel Leuten Fahrtkosten zu bezahlen. Rustfest bezahlt zum Beispiel zu einem Diversity-Ticket Fahrt und Flug und Hotel mit. Warum? Weil das natürlich heißt, wir können nicht nur Leute von vor Ort einladen, sondern wir können halt durchaus auch mal Leute aus Südamerika oder sonst was oder von irgendwie Hinterland in Indien einladen, die halt erstmal mit dem Zug zum Flughafen fahren müssen und dann herfliegen, die sich das gar nicht bestreiten können.
So ist es auch, wenn man in Dresden wohnt.
Und so verbreitet man eine Community natürlich sehr stark, indem man Leute halt reinholt. Und solche Sachen lassen sich alles machen, wenn man das am Anfang mit dem Spitzenbeispiel durchrechnet. Und da deswegen muss das einfach am Anfang ein Budget sein. Da steht einfach, also bei uns steht beim Lastfest einfach drin, Betrag X für solche Sachen, Betrag X für Accessibility. Und da muss ich auch ehrlich sagen, wo wir wieder bei Community-Finanzierung sind, dieser Betrag X, der matcht so in etwa ganz gut damit, was wir an Supporter-Tickets kriegen. Mhm. Also man kann bei Lastfest kaufen das normale Ticket oder halt für 200 Euro das doppelt so teure Supporter-Ticket, da haben wir uns, das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Sache beim CCC, also dass das bei allen CCC-Events einfach gemacht wird, dass man sagt, das ist das kostendeckende Ticket, das ist das Ticket für Leute, die es sich nicht leisten können und das ist das Ticket für Leute, die sich es eben leisten können, wo man das auch so ein bisschen solidarisch aufzieht und da muss ich ehrlich sagen, dieses Geld möchte ich halt nicht unbedingt in eine Party fließen lassen, sondern ja, das Geld möchte ich halt eben in Community-Arbeit fließen lassen. Und
da kann man auch sagen, wenn wir eine Party zum Schluss schmeißen, dann kann das auch gerne vielleicht eine gesponserte Party sein.
Genau. Es hat viel mit Wollen zu tun. Also das ist, wir haben begonnen, allen Leuten ihre Aufwände für Talks und so weiter zu zahlen, also zumindest Kosten, Logis und Flug und so weiter und so fort. Und das, als wir das begonnen haben, haben wir gedacht, kriegen wir das hin, aber wir wollen es. Und dann hast du das einfach von Tag 1 im Budget drin. Wenn du es nicht im Budget drin hast, wirst du es nicht kriegen. Es gibt Konferenzen, die nicht so viel Geld haben. Die können andere Lösungen finden. Zum Beispiel viele Konferenzen sagen halt, wir bezahlen Leuten aus Europa 200 Euro für die Anreise und Leuten aus Interkontinental 400 Euro. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es immer ein bisschen verwirrend, wenn man eine Konferenz hat, die jetzt in Spanien stattfindet und sind keine Leute aus Spanien auf der Bühne. Warum? Also ihr habt sicherlich Leute, die da...
Weil die für die Anreise kein Geld bekommen haben.
Ja, nee, weil man auch irgendwie ein bisschen präsentieren möchte, so was haben wir hier alles anfliegen können. Und, aber das ist durchaus, also so kalkulieren wir auch. Wir sagen zum Beispiel auch durchaus bei der Auswahl am Ende, gucken wir durchaus, was uns die Speaker kosten und laden halt nicht irgendwie 12 Leute aus den USA ein, sondern ein paar Leute vor Ort, ein paar Leute aus Europa, ein paar Leute von Übersee. Ja. Finde ich auch völlig okay.
Das ist absolut richtig. Man will ja auch ein bisschen nicht immer, also was heißt immer nicht immer dieselben, aber man auch nicht immer aus derselben Geografenregion oder diese Leute mit denselben Interessen einladen, sondern komplett wirklich diversifieren. Vielleicht sind da ganz andere Sachen, die dann angesprochen werden, ganz andere Thematiken.
Genau. White Local.
Ja.
Und so gibt es da eine ganze Menge Praxis.
Locally grown, locally sourced.
Ja, so gibt es da eine ganze Menge Praxis drum und das finde ich ganz interessant. Wir haben momentan, vielleicht ein bisschen zu Ende zu bringen, aber auch noch was zu pitchen, versuchen wir gerade als Events-Team bei Rust was zu schreiben. Das ist ein kleiner Events-Planner für Open-Source-Konferenzen, wo wir mal versuchen, das kommt aus einem Workshop, den ich beim Rustfest letztes Mal gemacht habe, wo wir einfach mal jeden Einzeltask, den man für so eine kleine Konferenz braucht, aufgeschrieben haben. Also ich möchte X haben und folgende Tasks fallen raus. Ich habe da auch ein paar Bilder von, kann ich auf meinem Twitter-Feed später mal noch zeigen. Und es ist überraschend, dass zum Beispiel kümmern um Essen, da fallen irgendwie 15 Tickets bei raus und Basic Accessibility sind halt 2. Das sind halt so die Relationen. Und dann beschweren sich aber die Leute darüber, dass Accessibility so viel Arbeit ist.
Da haben wir keine Zeit für sowas.
Genau. Nee, das ist halt auch was bei den meisten Leuten, die nicht betroffen sind, einfach nicht auf dem Schirm ist. Das ist
ja, das ist auch ein generelles Problem von Accessibility, dass es viele Leute auf dem Schirm ist, aber die meisten halt einfach denken, dass es sie nicht betrifft, aber das tut es trotzdem.
Ja.
Nee, aber cooles Tool, gibt's einen coolen Namen für?
Ist momentan noch der FOSS Events Planner.
Langweilig, aber nicht cool.
Wir haben den, also wir hoffen, dass wir ihn bis Ende des Jahres fertig haben, ein paar andere Sachen gerade zu machen, aber ja.
Ja, cool. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick in die Rustfest-Orga gegeben hast an der Stelle.
Du, Henrik, wir haben übrigens noch Feedback zur letzten Folge bekommen für unseren Errata-Blog, den wir jetzt neu einführen.
Oh, shit.
Nee, wir haben ja schon öfter mal Feedback bekommen. Diesmal hat sich der Schmidtlauch gemeldet. Und wir haben ja letztes Mal über DNS... und
Schmidtlauch ist übrigens der wahrscheinlich am häufigsten erwähnte Hörer in unserer Sendung.
Schmidtlauch und Jörg. Genau. Nee, wir haben doch über DNS gesprochen. Und vor allem DNS über TLS.
Haben wir total unterschlagen.
Genau. Stimmt, ja, nee, haben wir nicht angesprochen. Wir haben DNS über HTTPS, über HTTP angesprochen, aber nicht, ach Gott, das bringt durcheinander.
Also ich glaube, er hatte die Beschwerde, dass wir über DNS geredet haben und so getan hätten, als gäbe es als wäre die einzige sichere Alternative zur plain old DNS, DNS over HTTPS, und es gibt auch parallel dazu DNS over TLS. Das hatten wir beide jetzt einfach nicht so auf dem Schirm. Ergo, das gibt's also auch, der Vollständigkeit halber sei das hier mal erwähnt. Vielen lieben Dank für das Feedback. Wir nehmen jederzeit gerne Korrekturen entgegen.
Zwei Links mit weiteren Infos gibt's natürlich in den Shownotes.
Cool. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, es reicht langsam.
Cooler Abschluss.
Oder, vielen Dank, Florian, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Das war sehr aufschlussreich. Wo finden dich denn Leute online? Oder
Großteils auf Twitter und auf GitHub. Mhm. Links wahrscheinlich hier in Shownotes.
Gut, also dein Twitter-Handle packen und dein GitHub packen wir in die Shownotes. Du machst ja auch Rust-Training. Das heißt, man findet auch immer auf deinem GitHub noch ein paar Beispiele für Projekte.
Genau, also mein GitHub ist ein Sammelsurium aus kleinen Dingen, die ich mal in Trainings gebaut habe. Man sieht auch mein komplettes Training online. Das verlinken wir auch mal in den Shownotes. Da muss ich allerdings dazu sagen, das editiere ich großteils halt selbst und insofern kann ich nicht immer dafür garantieren, dass alles gerade super aktuell ist.
Es sei denn, du hältst gerade mal einen Vortrag vor Code-Reviewern beim Nationalen.
Genau. Nee, das war ja ein Training. Genau. Entsprechend sind die Folien halt meine Arbeitsfolien, aber wer die haben möchte, die sind auf Deutsch, Englisch und jemand übersetzt sie auf Spanisch. Ich nehme auch gerne weitere Übersetzungen und Hilfen und Pull-Requests und so weiter und man darf sie natürlich auch frei verwenden. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht genügend Schulungsmaterial gibt, das frei und open source ist. Mhm. Weil Schulungen sich meiner Meinung nach nicht dadurch auszeichnen, dass alle Leute irgendwie super Material bauen. Mhm. Meistens zeichnen sich dadurch aus, dass Leute das Leuten beibringen, die gut sind. Und deswegen möchte ich das so ein bisschen verbreiten. Genau. Ansonsten habe ich eine kleine Firma, skera.de und eine kleine Rust-Firma, die jetzt auch gerade in Gründung ist, die wir wahrscheinlich verlinken können, wenn der Podcast rauskommt.
Ja, gerne. Wir hatten ja auch bei unserem letzten Rust-Meetup in Dresden eine kleine Kostprobe von deinem Kursmaterial. Also war sehr interessant. Gut, vielen Dank. Damit lassen wir diese Folge nun langsam ausklingen. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Das war Akronymisierbar Folge 22. Wir hören uns bald wieder. Wir waren Hendrik,
Kian
und Florian.
Und der nächste Podcast in eurem Podcatcher-Feed beginnt in 3, 2, 1.